Dem Herrn sei Dank für das große Vorrecht, dass wir nicht nur hier in seinem Namen versammelt sind, sondern auch dort für immer versammelt sein werden. Die Verheißung, die Gott gegeben hat, geht ja über das Zeitliche weit hinaus. Hier beginnen wir mit Gott, aber es endet nie. Es ist nur der Anfang, aber kein Ende. Irdische Dinge haben ihren Anfang, sie haben ihr Ende. Das, was Gott tut, beginnt, hört aber niemals auf. Darüber freuen wir uns und daraus wissen wir auch, dass wir ewiges Leben empfangen haben. Ewig hat nie begonnen und kann deshalb auch nie aufhören. Wir haben gestern noch einen so schönen Nachgottesdienst gehabt. Ich hatte mit etwa 3 oder 4 gerechnet, die zum Gebet kommen würden, und daraus sind dann wohl 30 oder 40 geworden. Und wir waren froh über die Auswirkung des Wortes. Manchmal hat derjenige, der es vorzutragen hat, den Eindruck, es sei gar nicht angekommen. Wenn man später merkt, was das Wort ausgerichtet hat, dann freut man sich umso mehr darüber. Ich möchte gern mit all denen, die ihr Leben Gott geweiht haben, heute noch jetzt das herrliche Lied singen. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Das größte Wissen, das auf Erden einem Menschen zuteil werden kann, ist dieses Wissen. Im Volksmund sagt man, Wissen ist Macht. Aber das Wissen hier ist Gottes Kraft, ist mehr als Macht. Es ist ein seliges Wissen. Lasst mich mit dem Esra beginnen. Ihr wisst ja, wir haben es hauptsächlich mit der Erfüllung biblischer Prophetie zu tun. Hier in Esra, dem 1. Kapitel, haben wir ein ganz wunderbares Wort. Esra, Kapitel 1, von Vers 1. Hier steht, im 1. Regierungsjahre des Königs oder des Kyros, des Königs von Persien, damit das durch den Mund Jeremias ergangene Wort des Herrn in Erfüllung ginge, regte der Herr den Geist des Perserkönigs Kores dazu an, folgende Verfügung in seinem ganzen Reiche auszurufen und auch durch schriftlichen Erlass bekannt zu geben. So spricht Kores oder Kyros, je nach Übersetzung, der König von Persien, alle Reiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir übergeben. Und er ist's auch, der mir aufgetragen hat, ihm zu Jerusalem in Juda ein Haus zu erbauen. Jetzt kommt der wichtige Vers. Wer also unter euch allen zu seinem Volke gehört, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue dort das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Nur diesen Gedanken möchte ich kurz hervorheben. Der Prophet Jeremia hatte geweissagt, dass Israel 70 Jahre in der Gefangenschaft sein würde. Als diese Zeit ihrem Ende zuging, geschah es. Ja, was geschah? Was geschah? Und da lesen wir so wunderbar, auf dass der Herr in Erfüllung gehen ließe, was an Wort Gottes durch den Mund Jeremias geweissagt worden war. Als die Zeit der Erfüllung kam, hat der Herr diesen König, der damals die Weltherrschaft innehatte, dazu bewegt und ihm den Gedanken ins Herz gelegt, was er tun soll. Die Zeit war gekommen, den Tempel des Herrn, der niedergerissen wurde, wieder aufzubauen. Und schon erging der Erlass, und es heißt hier so wunderbar: Wer also unter euch allen zu seinem Volke gehört, mit dem sei sein Gott. Dasselbe wünsche ich mir und uns allen. Wer zu seinem Volke gehört, mit dem sei der Herr sein Gott, also unser Gott. Und dann geht's weiter. Er bleibe nicht sitzen, wo er ist, sondern er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue dort dem Herrn, oder ja, baue dort das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Was war es? In der Zeit, in der Gottes Wort zur Erfüllung kam, begann der Geist Gottes zu wirken. Und wenn dazu irdische Herrscher nötig sind, dann kann auch Gott über sie verfügen, wie er will. Was hierbei wichtig ist, dürfte Folgendes sein: Gott hatte einen Ort erwählt, wo sein Heiligtum zu stehen hatte, und sein Volk, das da selbst zu Hause war. Er hat auch Jerusalem erwählt als den Ort auf Erden, an dem er sich kundtun wollte. Und sie durften das Haus nicht irgendwo bauen, sondern mussten zurückkehren, mussten den alten Schutt, der von dem eingerissenen Haus übrig geblieben war, entfernen, mussten die alten Grundmauern wieder freilegen, um auf dem ursprünglich gelegten Fundament neu aufzubauen. Dasselbe trifft auf unsere Zeit und für die Gemeinde des lebendigen Gottes zu. Das Wort Gottes ist von Jerusalem ausgegangen und die Belehrung vom Berge Zion. Unser Herr und die Apostel haben dort gewirkt, und von dort ist das wahre Evangelium ausgegangen. Jetzt ist die Zeit der babylonischen Gefangenschaft vorbei. Ich denke da an die Schrift Dr. Martin Luthers, Ende der babylonischen Gefangenschaft. Noch einige hundert Jahre sind vergangen, aber nun ist sie wirklich zu Ende. Das römische Joch ist zerbrochen. Menschen, die zu Gott gehören, machen sich auf und kehren zurück zu der ursprünglichen Verkündigung der Apostel und Propheten. Sie entledigen sich alles dessen, was ihnen in der Zwischenzeit aufgeladen wurde, und möchten mit auferbaut werden zu einem heiligen Tempel im Geiste, um Gott die rechten Opfer darbringen zu können. An uns ergeht heute die Botschaft: Wer zu seinem Volke gehört. Gott braucht keine Mitläufer. Er möchte Menschen haben, die ihm glauben, die ihm vertrauen, die ihm gehorsam sind. Wer unter euch zu seinem Volke gehört, mit dem sei der Herr sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem und baue dort das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Ihr wisst ja, im Nehemia, im 8. Kapitel, steht dann ja von der Einweihung. Gott hatte Gnade geschenkt, dass dieses Haus erbaut wurde. Und es heißt in Nehemia im 8. Kapitel, im letzten Teil des 9. Verses: Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk hatte nämlich beim Anhören der Worte des Gesetzes zu weinen begonnen. Und dann der zweite Teil von Vers 11. Seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht niedergeschlagen. Es war eine mühsame Arbeit, Verfolgung links, Widerwärtigkeiten rechts, aber Gott war mit ihnen und half ihnen, weil es die Erfüllung seiner Verheißung war und die Stunde in der Heilsgeschichte gemacht wurde. Die Stunde Gottes war da und deshalb war der Tag dem Herrn heilig, weil er unter seinem Volke gemäß seinem Worte wirken konnte. Lasst es mich heute hier in aller Deutlichkeit aussprechen. Gott ist an all dem religiösen Getue und an allem frommen Betrieb überhaupt nicht interessiert. Er sucht Menschen, denen er sich selbst und sein Wort offenbaren kann, Menschen, die sein Eigentum werden, die nicht fromm tun, sondern von Herzen glauben und das, was er gesagt hat, auch in die Tat umsetzen und an dem, was er tut, Anteil haben. Die ganze Welt ist ja voller Religion. Und ihr wisst, ich habe vor kurzem mit einer Botschaft oder mit dem Botschafter, besser gesagt, eines Ostblocklandes gesprochen. Und dieser Mann hat mir doch einiges zu sagen gehabt, was eben das religiöse Leben betrifft. Und man sieht, wie Einmischung von Religion in Staat nicht das Richtige ist. Wenn Menschen, die Gott angehören, ihm wirklich dienen, dann haben sie genug zu tun ohne Politik. Auch ohne fromme Politik, ohne religiöse Politik. Ihr wisst, was ich meine. Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist, dass Gott auf Erden ein Volk hat, eine Gemeinde hat, ein Programm hat, ein Vorhaben hat, das wir erkennen und in das wir uns hineinfügen lassen müssen. Es heißt in Hesekiel im 43. Kapitel von Vers 4 wie folgt. Hesekiel 43 von Vers 4. Als dann die Herrlichkeit des Herrn durch das nach Osten gerichtete Tor in den Tempelbezirk eingezogen war, hob die Gotteskraft mich empor und brachte mich in den innersten Vorhof. Und siehe da, der Tempel war von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt. Da hörte ich, wie jemand vom Tempel her mich anredete, während der Mann noch neben mir stand. Jener sagte zu mir: Menschensohn, dies ist die Stätte meines Thrones und die Stätte meiner Fußsohlen, wo ich für immer inmitten der Kinder Israel wohnen will. Welch ein Wort! Diese Stätte war auf Erden. Und deshalb und trotzdem spricht der Herr: Dies ist die Stätte meines Thrones und die Stätte meiner Fußsohlen. Gott wohnt nicht nur im Himmel. Gott wohnt auch auf Erden, in den Herzen derer, die ein Eigentum Gottes geworden sind. Wir bilden ja gemeinsam den Leib des Herrn, den Tempel Gottes. Und hier lesen wir, dass die Herrlichkeit des Herrn in den Tempel hineinkam. Der Prophet sah genau, von wo sie kam. Er konnte beschreiben und sagen, sie kam durch das östliche Tor hindurch. Wenn wir im Alten oder Neuen Testament von der Herrlichkeit Gottes lesen, dann ist das nicht nur ein Wortbegriff, dann war das eine göttliche Tatsache. Die Herrlichkeit des Herrn war in der übernatürlichen Wolke. Dieselbe Herrlichkeit des Herrn war zu sehen, als die Ankündigung gegeben wurde, euch ist heute der Heiland geboren. Da umstrahlte sie die Herrlichkeit des Herrn, so lesen wir es in den Evangelien. Was war es? Die Herrlichkeit des Herrn war die übernatürliche Wolke, der Glanz, die Majestät, die Wolke, in der Gott verhüllt war im Alten Testament. Dieselbe Wolke der Herrlichkeit erschien dem Saulus auf dem Wege nach Damaskus. Und er fragte, als er das helle Licht sah, wer bist du? Und die Antwort lautete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Gott lebt. Er kann sich offenbaren, er hat sich offenbart. Und er kann sich in verschiedener Weise offenbaren. Natürlich, seine persönliche Offenbarung geschah in Jesus Christus, dem Sohne Gottes. Aber Gott hat sich auch übernatürlich geoffenbart, im Feuer, in der Wolke und in der Herrlichkeit. So können wir es an vielen Stellen nachlesen. Hier, das möchte ich hervorheben, wird uns gesagt. Da hörte ich, wie jemand vom Tempel her mich anredete, während der Mann noch neben mir stand. Und jener sagte zu mir, Menschensohn, dies ist die Stätte meines Thrones und die Stätte meiner Fußsohlen, wo ich für immer inmitten der Kinder Israel wohnen will. Hat nicht Gott schon angekündigt, ich will mitten unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein? Ich will ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Gott hatte die Verheißungen geschenkt. Was hier so groß ist, dürfte Folgendes sein, dass der allmächtige Gott sich so herabneigt zu Menschen, die unwürdig sind, Menschen, die mit ihrem Herzen irregehen würden, wenn Gott sie nicht zurechtbringen würde. Und trotzdem offenbarte sich Gott immer wieder und hatte Menschen, die es erkannten und auch erlebten. Die Stätte seines Thrones war sein Heiligtum, an dem sich sein Volk versammelte, um in seine Gegenwart zu kommen und sein Wort zu hören. Da ist heute die Stätte seines Heiligtums. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Wir müssen die rechte Ehrfurcht vor Gott und seinem Wort haben und wissen, dass er verheißen hat, in unserer Mitte zu sein. Ja, unter uns zu wandeln. Wo soll er heute wandeln? Doch mitten unter den 7 goldenen Leuchtern, so lesen wir es in Offenbarung Kapitel 2 und 3. Und diese Leuchter repräsentieren die neutestamentliche Gemeinde. Also, wo wandelt der Herr? Wo redet er? Wo offenbart er sich? Doch in seiner Gemeinde. Wo ist seine Gemeinde? Wer gehört zu seiner Gemeinde? Es gibt ja Hunderte verschiedener Richtungen. Auch das muss einmal deutlich gesagt werden. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist keine von Menschen ins Leben gerufene Institution. Sie ist kein eingetragener Verein. Sie ist das, was sie ist, nämlich Gemeinde des lebendigen Gottes, von der Jesus Christus in Matthäus 16 sagte, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Gemeinde des lebendigen Gottes ist da, wo erfüllt wird, was der Herr ihr verheißen hat. 1. Korinther 12, 28, Epheser 4, Vers 11. Gott hat in die Gemeinde gesetzt, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten. Gemeinde des lebendigen Gottes ist da, wo ein lebendiger Organismus von gläubig gewordenen sich zusammenfindet, um das Wort des Herrn zu hören, ihn wandeln zu sehen in unserer Mitte, um das, was er sagt, im Glaubensgehorsam aufzunehmen. Da, wo der Herr in die Gemeinde einsetzen kann, und zwar die Dienste einsetzen, die er zur Auferbauung der Gemeinde bestimmt hat. Wie ist doch alles, wenn wir es mit dem Urchristentum vergleichen, so ganz anders geworden im Laufe der Kirchengeschichte. Das ursprüngliche, von Gott eingesetzte und von Gott geordnete ist hinweggetan worden. Menschliche Institutionen, immer wieder neue Glaubensrichtungen sind hervorgekommen. Es gibt nur eine einzige Richtung und das muss die göttliche Richtung sein. Ist es die göttliche Richtung, dann stimmt sie mit seinem Wort überein und dann haben wir uns danach auszurichten. Wir sagen nicht Gott, was er zu tun hat. Wir lassen uns von ihm sagen, was wir zu tun haben. Hier wurde dem Propheten gesagt, Menschensohn, das ist die Stätte meines Thrones. Da thront Gott, da wohnt Gott, da wandelt er, da redet er, da wirkt er. Und wo dieses alles geschieht, da ist Gemeinde des lebendigen Gottes. Da sind Menschen, die zusammengefügt wurden zu diesem lebendigen Organismus. Gemeinde des Herrn ist wirklich kein frommer Verein, keine Glaubensrichtung, sondern eine Zusammenfügung von wirklich gläubig gewordenen, die den ganzen Weg mit Gott gehen möchten. Wie ich vorhin schon andeutete, hat der Herr immer nur einen Überrest gelassen, der ihm glaubte und vertraute. So wird es auch jetzt sein. So war es in jeder geistlichen Erweckung und Erneuerung. Nicht die Massen, sondern die Einzelnen, die aus der Masse herausgerufen und gerissen wurden, waren es, die sich vor Gott eingefunden haben, um zu hören, was ihnen aus dem Worte gepredigt wurde. In Römer im 11. Kapitel von Vers 4 lesen wir Folgendes. Römer Kapitel 11 von Vers 4. Aber wie lautet die göttliche Antwort an ihn? Ich habe mir noch 7000 Männer übrig behalten, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben. Ebenso ist nun auch in unserer Zeit ein Rest nach der göttlichen Gnadenauswahl vorhanden. Ist er es aber durch Gnade, so ist er es nicht mehr aufgrund von Werken, sonst würde ja die Gnade keine Gnade mehr sein. Kurz und bündig hat Paulus dargelegt, wie es in den Tagen Elias war, ist es in jener Zeit gewesen und so ist es auch in unseren Tagen. Nach der Gnadenauswahl Gottes. Was ist Gnadenauswahl? Vielleicht kurz einen Gedanken darüber. Ihr wisst ja, dass Gott allwissend ist. Er hat vor Grundlegung der Welt gewusst, wer das Heil annehmen würde und wer es nicht annehmen würde. Also konnte er schon vor Grundlegung der Welt die Namen derer, die gläubig werden würden, in das Lebensbuch des Lammes einschreiben. Ich glaube, dass Gott in diesen Tagen einen Überrest hat, der seinen Ruf hört, der darauf reagiert, der sich vor dem Angesicht Gottes einfindet und sich von allem abwendet, was nicht von Gott und somit nicht mit dem Worte Gottes übereinstimmt. Kein Mensch kann mit Gott übereinstimmen, es sei denn, er stimmt mit seinem Worte überein. Amen. Die Einstimmung mit Gott geschieht unter der klaren und wahren Verkündigung des Wortes Gottes. Amen. Und mit dem Moment, wo Menschen das Wort Gottes hören, es gläubig aufnehmen, beginnt der Geist Gottes zu wirken. Und erst dann erkennen sie die Wahrheit, und diese von ihnen erkannte göttliche Wahrheit macht sie dann frei von allem Irrtum. Denn erst dann vermögen sie, den Irrtum zu durchschauen, auch den religiösen Irrtum, in dem sie sich befunden haben. Gott hat einen Weg, um mit den Menschen zu sprechen, und das geschieht immer durch das Wort. Wenn ich mich mitteilen möchte, dann gebrauche ich auch meine Stimme und dann rede ich. Wenn Gott sich mitteilen will, dann redet er, dann spricht er mit uns. Und er spricht nicht auswendig, er spricht inwendig. Das heißt, er sagt uns und offenbart uns das, was er bereits in seinem Worte gesagt hat. Es braucht keine neue Bibel geschrieben zu werden. Das ist gar nicht nötig. Es bedarf nur Menschen, die neu geworden sind, wie wir es im Einleitungswort gehört haben. Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte, das Ungöttliche widerstrebt dem Geiste Gottes. Und deshalb schreibt Paulus an die Korinther, der natürliche Mensch vernimmt die Dinge des Geistes nicht. Sie sind ihm eine Torheit. Wir müssen erst durch den Geist Gottes geboren werden, um dann Zugang zu den geistlichen Dingen zu haben. Sonst bleiben sie uns eine Torheit. Nach dem Wort des Herrn hat Gott auch in dieser Zeit einen Überrest bewahrt, wie er es damals getan hat. Seid ihr nicht froh, zu diesem Überrest zu gehören? Gott hat uns von hier und von dort, von überall herausgerufen. Er wusste, sofern er mit uns spricht, werden wir ihm glauben. Das Schlimmste, das einem Menschen passieren kann, ist, dass er Gott nicht glaubt. Und deshalb steht das Wort im Johannesevangelium geschrieben, wenn wir ihm nicht glauben, werden wir in unserer Sünde sterben. Evangelium Johannes 8, Vers 24. Hier steht, Evangelium Johannes 8, Vers 24. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Der Mensch stirbt den ewigen Tod nicht, weil er gesündigt hat. Der Mensch stirbt den ewigen Tod oder zweiten Tod, wie es die Offenbarung bezeichnet, nur, weil er nicht glaubt, dass Jesus die Schuld und Sünde von uns genommen und gesühnt und uns die Gerechtigkeit Gottes wiedergegeben hat, als hätten wir nie gesündigt. Ein Mensch, der die Erlösung durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, auf und angenommen und persönlich erlebt hat, steht vor dem Angesicht Gottes so, als hätte er nie gesündigt, nie das Wort übertreten, vollkommen gerecht gesprochen. Könnt ihr das begreifen? Für uns ein wenig zu hoch, aber so ist es in der Tat. Eine völlige Rechtfertigung Gottes, die dem Menschen durch den Opfertod Jesu Christi zuteil geworden ist. Deshalb ist der Glaube heilsnotwendig, nicht die Werke, nicht das, was wir zu tun vermögen, nicht Religionsunterricht, nicht gute Taten, sondern der Glaube an Jesus Christus, der stellvertretend für uns am Kreuz auf Golgatha starb. Und deshalb sagt der Herr, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, dann werdet ihr in eurer Sünde sterben. Er ist, der ich bin. Und er wird es bleiben in alle Ewigkeiten. Er ist gekommen, um uns ewiges Leben aus Gnaden zu schenken. Könnt ihr alle von Herzen an ihn glauben? Könnt ihr glauben, dass er es wirklich ist? Noch heute ist, nicht nur war, heute ist, heute. Und dass wir heute die Versöhnung mit Gott empfangen können durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Weil wir im Anschluss hieran den Taufgottesdienst haben werden, lasst mich kurz aus dem Markus-Evangelium, dem 16. Kapitel, und dann die entsprechenden Stellen in der Apostelgeschichte lesen. Markus Kapitel 16 von Vers 14. Hier steht Folgendes. Später aber offenbarte er sich den Elfen, als sie bei Tische saßen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, weil sie denen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten, keinen Glauben geschenkt haben. Seht ihr, worum es geht? Um den Glauben. Man hat sogar dann nicht glauben wollen, als Zeugen hinkamen und sagten, wir haben ihn als den Auferstandenen gesehen. Und es mag heute Menschen geben, denen es schwerfällt, im Moment noch schwerfällt, wenn wir ihnen sagen, wir haben Gott erlebt. Wenn wir ihnen sagen, wir sind zum Glauben gekommen, dann gibt es Menschen, die sich aufregen und sagen, ja, wer seid ihr? Wer sind Sie? Nicht, wer sind wir oder ich oder du? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist ganz anders zu stellen. Was haben wir, und damit schließe ich alle ein, mit dem göttlichen Gnadenangebot gemacht? Der Herr deckt ja nur den Tisch vor uns. Essen und trinken müssen wir selber. Und die meisten Menschen greifen nicht zu, weil sie das Gnadenangebot Gottes nicht sehen oder ernst nehmen. Der Herr schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, weil sie denen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten, keinen Glauben geschenkt hatten. Jetzt steht in Vers 15, darauf sagte er zu ihnen, gehet hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da gläubig geworden ist und sich hat taufen lassen, der wird gerettet werden. Wer aber ungläubig geblieben ist, wird verurteilt werden. Der Glaube ist die Voraussetzung, um selig zu werden. Der Glaube ist die Voraussetzung, um Vergebung der Sünden zu empfangen, Rettung, Heilung, alles, was Gott uns in Christo bereitet hat, ist auf die Grundlage des Glaubens gestellt worden. Ihr wisst ja, im Propheten Jesaja 53 wird der Herr in seinem Leiden beschrieben. Und gerade da heißt es im ersten Vers, Jesaja 53, Vers 1. Wer hat unserer Verkündigung Glauben geschenkt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Die Frage ist nach dem Glauben. Jedes Mal, wenn der Herr mit Menschen sprach, fragte er, glaubst du, dass ich dir solches tun kann? Und wenn der oder die Betreffende antwortete, ja, ich glaube, dann hat der Herr nochmals gesprochen und gesagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Der Glaube an Gott und Gottes Wort, an seine Wahrhaftigkeit, an seine Verheißungen und ihre Verwirklichung ist heiß notwendig. Der Unglaube ist wie die Sünde der Zauberei. Menschen sind im Bann des Unglaubens, weil sie das, was Gott ihnen anbietet und verheißen hat, nicht frei annehmen können. Möge doch heute durch diese einfache Verkündigung des Wortes lebendiger Glaube an Gott und an sein Wort, an das Evangelium, unsere Rettung in allen gewirkt worden sein durch den Heiligen Geist, die das Wort gehört haben. Es wird und soll ja nicht leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu es gesandt wurde. Jesaja fragte, wer hat unsere Predigt, unsere Botschaft, unserem Evangelium Glauben geschenkt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Schon seit Jahren habe ich gesagt, allen, die Gott Glauben geschenkt haben, denen ist der Arm des Herrn offenbar geworden. Wenn wir wollen, dass uns der Arm des Herrn offenbar wird, dann müssen wir Gott glauben, nicht an eine Institution, nicht an einen Menschen. Dann müssen wir Gott glauben. Und ich meine, das sollte uns nicht schwer fallen. Nicht nur an die Existenz Gottes glauben, das genügt nicht. Das tun alle Moslems, das tun viele, viele auf Erden. Die Rettung besteht darin, dass wir glauben, dass der alleinige Gott sich in Jesus Christus, seinem eingeborenen Sohne, persönlich als Retter der Welt hier auf Erden offenbart hat. Und dass er den Preis ein für alle Mal durch das heilig-göttliche Blut bezahlt und uns die Versöhnung aus Gnaden geschenkt hat. Amen. Wer das glaubt, kann selig werden, ohne noch ein einziges Mal zur Kirche zu gehen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber vermutlich hat's gestimmt. Nicht eine Institution, sondern wirklich der Glaube. Oh, dass die ganze Welt es noch einmal hören und erfahren könnte, dass alles, was von Menschen kommt, vor Gott nicht bestehen kann und im Grunde genommen im Selbstbetrug mündet. Nur was Gott ins Leben gerufen und geordnet hat, wird und kann vor ihm bestehen. Wir müssen den göttlichen Weg beschreiten, denn nur er führt zum Ziel. Ich hoffe, dass wir es verstehen. Hier heißt es also, er gab ihnen den Befehl, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Heute richten wir das Wort an alle, die der Herr neu hinzuführt, neu hinzufügt. Wir freuen uns ja darüber. Noch ist Gnadenzeit, noch ruft der Herr. Und wir haben es in der Apostelgeschichte noch zu lesen, und zwar im 2. Kapitel. Da hat Petrus und all die mit ihm waren etwas ganz Wunderbares erlebt. Viele kamen hinzu und wurden gläubig. Es heißt in Apostelgeschichte Kapitel 2 von Vers 38, vielleicht lesen wir 37 mit. Als sie das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz, und sie wandten sich an Petrus und die anderen Apostel mit der Frage: Was sollen wir tun, werte Brüder? Da antwortete ihnen Petrus: Tut Buße und lasst euch ein jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die noch fern stehen, so viele ihrer der Herr, unser Gott, berufen wird. Auch noch mit vielen anderen Worten redet er ihnen eindringlich zu und ermahnte sie: Lasst euch aus diesem verkehrten Geschlecht erretten. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und so kamen an jenem Tage etwa 3000 Seelen hinzu. Welch eine wunderbare Auswirkung am Tage der Ausgießung des Heiligen Geistes. Ihr wisst ganz genau, es war nicht nur die Predigt, die da gehalten wurde, obwohl sie kurz und bündig war. Es war der Heilige Geist, der ausgegossen war, nachdem ein mächtiges Brausen vom Himmel gekommen war, und die Menschen strömten zusammen, weil Gott dort in übernatürlicher Weise wirkte. Wenn Gott in übernatürlicher Weise zu wirken beginnt, dann ist der Geist Gottes über der Versammlung. Er überführt von der Sünde, von dem Unglauben, und er ordnet alle Dinge recht und biblisch ein, so dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Nicht eine Besprechung mit Fleisch und Blut, nicht ein Lernen eines Katechismus, um von einer Religion zur anderen zu übertreten. Nein, das volle Heil wird uns angeboten in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir müssen, wie damals das Volk Israel, nach der Gefangenschaft nicht nach Rom zurückgehen, sondern nach Jerusalem, da wo alle Propheten und Apostel im Namen des Herrn geredet, da wo Gott bestätigt hat, zurück zu der Stätte, die er als seine Offenbarungsstätte bezeichnet hat. Das ist der Ort meines Heiligtums und die Stätte, da meine Fußsohlen wandeln. Also ist er dort auf und ab gegangen. Selbst in seiner Menschwerdung ist er in Jerusalem auf und ab gegangen. Wie dankbar können wir sein, dass Gott uns sein Wort in dieser Zeit noch einmal in der ursprünglichen Klarheit als göttlich befreiende Wahrheit geoffenbart hat. Die Zeit des Irrtums und der Dunkelheit ist dann vorbei. Die in Finsternis saßen, haben ein helles Licht gesehen. So schreibt es schon Jesaja im 9. Kapitel. Auch wir, die wir in Finsternis saßen, haben ein helles Licht gesehen. Paulus schreibt von diesem Licht in 2. Korinther im 4. Kapitel wie folgt. 2. Korinther, Kapitel 4, hier steht in Vers 4: Weil in ihnen der Gott dieser Welt zeigt, das Denkvermögen der Ungläubigen verdunkelt hat, damit ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, der das Ebenbild Gottes ist, nicht leuchte. Denn nicht uns selbst verkündigen wir, sondern Christus Jesus als den Herrn. Uns selbst aber als eure Knechte, um Jesu Willen. Denn Gott dir da geboten hat, aus der Finsternis strahle das Licht hervor. Der ist es auch, der das Licht in unseren Herzen hat aufstrahlen lassen, um die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi erglänzen zu lassen. Welch ein gewaltiges Wort! Ihr merkt schon, es geht um den Kern der Sache, um den Erlöser und die Erlösten. Das ist, worum es geht. Nicht um irgendwelche nebensächlichen Lehren oder Erkenntnisse, sondern um die Erkenntnis Gottes, die uns im Angesicht Jesu Christi hell aufleuchtete, die heute noch strahlt. Haben wir sie alle gesehen? Menschen rätseln noch heute darüber, wer Jesus Christus wohl ist oder war. Für uns ist er der, wie er hier beschrieben wird. Wir verkündigen euch Jesus Christus als den Herrn. Und es gibt nur einen Herrn, nur einen Glauben und nur eine Taufe. So können wir es in dem Brief an die Epheser nachlesen. Möge Gott heute Gnade schenken, dass alle, die neu hinzukommen, begreifen. Hier ist kein Beitritt zu einer Glaubensgemeinschaft möglich. Hier gibt es keine Mitgliedskarten oder Mitgliedsbücher. Hier gibt es keine Mitglieder, hier gibt es nur Glieder. Das ist ein großer Unterschied. Amen. Der Leib des Herrn besteht nur aus Gliedern, nicht aus Mitgliedern. Ein Verein besteht aus Mitgliedern. Aber die Gemeinde des lebendigen Gottes besteht aus Gliedern, die aneinander gefügt wurden und Jesus, unserem Retter und Erlöser, als Haupt unterordnet worden sind. Möge es Gott noch einmal gefallen, mit dem Schwert seines Geistes in das religiöse Dickicht hineinzuschlagen, um die Menschen aus der religiösen Gefangenschaft herauszuführen und in die göttliche Freiheit zu versetzen. Noch steht geschrieben, alle, die der Sohn frei macht, die sind recht frei. Wir brauchen nicht länger versklavt zu werden, nicht mehr tun, was Menschen uns zu tun gebieten, und zwar unser ganzes Leben lang. Ja, wie viele, es sind doch Millionen und schon Milliarden gewesen, denen ihr Leben lang gesagt wurde, was sie alles tun müssen, um selig zu werden. Und nachdem sie heimgingen, haben dann dieselben Leute, die ihnen das Tun auferlegt hatten, festgestellt, dass sie ja gar nicht selig geworden sind, dass sie nicht hochgefahren sind, sondern runterfuhren. Und dann haben sie den Hinterbliebenen die traurige Nachricht überbringen müssen, dass da der Rubel rollen muss, damit es da unten vorwärts geht. Welch ein Betrug! Und das im Namen des Christentums und im Namen Gottes, diesem größten Betrug auf Erden, möge Gott ein Ende setzen. Jeder Mensch hat das Recht, einmal im Leben die Wahrheit zu erfahren. Und heute haben wir sie gehört. Jeder kann damit tun, was er möchte. Ich persönlich rate uns, dass wir uns auf die Seite Gottes stellen, ihm glauben und ihm vertrauen und dann tun, was er gesagt hat. Alle, die zum Glauben gekommen sind, ließen sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung ihrer Sünden. Das bedeutet, sie haben geglaubt, dass ihre Sünden durch das Blut des Lammes vergeben worden sind. Und als Bestätigung, dass sie glaubten, dass ihre Sünden vergeben waren durch das Blut des Lammes, haben sie den Bund eines guten Gewissens mit Gott durch die Taufe geschlossen, eben zur Bestätigung, dass sie glauben, ihre Sünden sind ihnen vergeben worden. Heute ist es das Gleiche. Alle, die glauben können, dass Gott euch in Christo vergeben hat, nehmt es doch heute als ein Gnadengeschenk Gottes an. Ein Geschenk wird angeboten, es muss aber angenommen werden. Nehmt es heute an. Und dann rufe ich euch zu, was im Johannesevangelium im 1. Kapitel geschrieben steht. Alle, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, dass sie Gottes Kinder würden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Amen. Heute haben wir über den Glauben gesprochen. Wer glaubt, muss nicht in seiner Sünde sterben. Wer glaubt, sieht den, der für unsere Sünden gestorben ist und hört den gewaltigen Freispruch. Es ist vollbracht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Es ist eine froh, eine selig machende Botschaft. Nehmt sie heute an. Das größte Angebot, das einem Menschen auf Erden gemacht werden kann, ist dieses göttliche Gnadenangebot der Vergebung, des Heils und des ewigen Lebens. Nehmt es an. Gott hält, was er verspricht. Der Glaubende geht frei aus, weil er erkennt, dass unsere Strafe auf das Lamm Gottes gelegt wurde, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir könnten fortfahren mit Bibelstellen und mit Predigt. Ich meine, wir wollen es jetzt dem Herrn überlassen, dass er das gehörte Wort an uns wirken lassen kann. Und er wird es tun. Glaubt es nur, und es wird mit euch und an euch geschehen, zur Verherrlichung seines Namens und euch zum Heil, zur Rettung und zur ewigen Seligkeit. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Während alle Häupter geneigt sind und wir im Gebet vor dem Herrn verweilen, möchte ich fragen, ob diejenigen, die ihr Leben Gott geweiht haben, den Mut hätten, ihre Hände zu heben und damit zu bezeugen, dass sie den ganzen Weg mit dem Herrn gehen möchten und auch bereit sind, sich taufen zu lassen, und zwar in seinen Namen hinein. Heute sollt ihr nicht nur an seinen Namen glauben, heute soll sein Name über euch ausgerufen werden. Heute sollt ihr in seinen Namen, in den herrlichen Namen Jesus hineingetauft werden. Wenn ihr ihn liebt und sein Gnadenangebot angenommen habt und bereit seid, euer Leben dem Herrn völlig und ganz zu weihen, eure Sünden bereut habt, innerlich Reue empfunden habt und durch den Geist Gottes zur Buße geleitet wurdet und erkannt habt, dass ihr von Gott getrennt wart, verloren, ohne Hoffnung in dieser Welt, und dann einen Schritt weiter geht und erkennt, dass Gott in Christo euch die Hand der Versöhnung erreicht und das Blut der Versöhnung vergossen hat, um euch zu erlösen. Und ihr nehmt es jetzt im Glauben an. So hebt eure Hände, während alle die Häupter geneigt und die Augen geschlossen halten. Wie viele sind da? Gott segne die Brüder dort. Gott segne, Gott segne. Gott segne euch alle. Gott segne alle, die ihre Entscheidung getroffen haben und den Weg mit dem Herrn von nun an gehen möchten. Gelobt sei der Name des Herrn. Wir heben noch einmal die Hände alle und singen den Chorus. So wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du
allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Himmlischer Vater, du hast die Hände und die Herzen gesehen. Treuer Gott, wir weihen dir unsere neu hinzukommenden Brüder und Schwestern und bitten dich, nimm sie in Gnaden auf und an. Durchdringe sie mit einer himmlischen Freude, mit deinem göttlichen Frieden, dass sie im tiefsten Inneren ihrer Seele wissen, dass sie vom Tode ins Leben hinübergekommen sind, dass ein ganz neuer Lebensabschnitt für sie beginnt, ein Leben mit Gott. Ach, treuer Herr, wir bitten dich, bahne ihnen den Weg, sei du ihnen Kraft zu jeder Stunde, o Herr, geh du mit ihnen, auch wenn es durch finstere Täler hindurchgehen mag. Treuer Herr, wir glauben aufgrund deines Wortes, dass du sie angenommen hast, denn du sprichst, niemand, der zu mir kommt, den werde ich hinausstoßen, denn alle, die der Vater mir gegeben hat, kommen zu mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Herr, wir danken dir dafür. Wir glauben, dass es so ist, wie du gesagt hast, und dass sie jetzt Vergebung, Gnade, Heil und ewiges Leben empfangen haben, denn sie sind zu dir gekommen. Habe herzlichen Dank, du lebendiger Gott, dass du uns dein Wort so lebendig gemacht hast. Herr, wirke durch deinen Heiligen Geist in mächtiger Weise in unserer Mitte, ja in unserem Lande, auf der ganzen Erde. Rette noch viele und offenbare dich denen, die nach dir fragen, und alle, die dich suchen, von denen lass dich finden. Herr, allmächtiger Gott, nochmals danken wir dir von Herzen für alles, was du getan hast und noch tun wirst. In Jesu heiligem Namen. Amen.